Das sagen ja auch ganz viele Menschen in einer Partnerschaft, dass wenn sie faule Kompromisse eingehen und immer wieder Streitigkeiten haben zu bestimmten Themen und es gibt da keine Lösung, dass das so viel Energie kostet, weil das Thema nicht beendet ist, weil es ein fauler Kompromiss ist oder weil man da nicht wirklich weiterkommt oder dass es ja richtig die Distanz immer weiter bringt, dass man sagt, ja, was verbindet uns denn noch?
Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Klügere gibt nach, wenn wir das nehmen würden, also einer von beiden lässt sich auf einen faulen Kompromiss ein, um den Streit gerade zu beenden, dann wird aber das, was daraus folgt, für beide eine Lose-Lose-Situation. Für beide wird es nicht gut werden. Anstatt sich in der Mitte zu treffen, geht es darum, überhaupt zu sagen, hey, bevor wir uns darüber streiten, lass uns doch eine Lösung finden, die für beide stimmig ist. Die kann in der Mitte liegen, die kann aber auch ganz woanders liegen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, warum viele Paare immer wieder über die gleichen Themen streiten, weil sie keine tragfähigen Lösungen finden und stattdessen oft oberflächliche Kompromisse schließen. Wir haben dazu einen ganz entscheidenden Tipp genannt, um erste Veränderungen anzustoßen und Muster zu erkennen. Heute zeigen wir in der Tiefe, wie du einen wirklich stimmigen Kompromiss findest, der nicht einfach nur ein Mittelweg ist, sondern eine individuelle Lösung, mit der ihr beide euch langfristig wohlfühlt und Beziehungsprobleme, zumindest was das Thema Kompromisse finden anbelangt, dauerhaft hinter euch lassen könnt. Ihr seid im Podcast der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian.
Ich bin Ina.
Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine dauerhaft glückliche und harmonische Beziehung. Erinnerst du dich daran, ob du irgendwie explizit von irgendwem beigebracht bekommen hast, was ein Kompromiss bedeutet, wie Kompromissfindung funktioniert? Oder ist das einfach nur vorgelebt worden? Oder erinnerst du gar nichts darüber, irgendwie was mal gelernt zu haben direkt?
In meiner Erinnerung ist das so, wie ich aufgewachsen bin, dass da immer so beim Thema Kompromiss finden so mitgeschwungen ist, von wegen, wir müssen jetzt hier einen Kompromiss finden, weil es muss ja weitergehen. Und dass das immer so, auch gerade habe ich noch so eine Erinnerung in der Grundschule, wenn es so Streitigkeiten gab oder auch, ne, ich bin mit 4 Geschwistern groß geworden, dass es immer so gar nicht um die Lösung ging, sondern so darüber war, wir müssen jetzt einen Kompromiss finden. Und dass ich das manchmal so schwierig fand, weil ich mich dann immer so unter Druck gesetzt gefühlt habe, weil mir klar war, ich muss in diesem Moment jetzt eine Lösung finden. Und man gerade als Kind ja manchmal keine Idee hat, wie die Lösung sein kann und ich das manchmal ein bisschen platt empfunden habe und dachte, ich muss ja vielleicht erstmal runterkommen oder ich bin auch total wütend oder es ist total ungerecht. Und ich mich da so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und wenn ich dann überlege, das ist, glaube ich, auch ein Anteil, den ich da mitgenommen habe in meiner Jugendzeit oder auch in meine erste längere Partnerschaft, dass ich das auch schwer aushalten konnte, dann keinen Kompromiss zu finden, weil ich noch diese Prägung mit hatte, dass man ja im Guten auseinandergehen muss sofort, wenn ein Konflikt da ist. Und das zum Beispiel in meiner Ausbildung als Erzieherin fand ich das auch mal spannend. Wir hatten eine Lehrerin, die immer so darauf gedrängt hat, im Kindergarten bei Kindern zu sagen, so und jetzt habt ihr euch doch wieder vertragen, jetzt gebt euch mal die Hand. Und das fand ich immer schon damals so komisch, weil wenn man das jetzt im Kindergarten beobachtet, das sind die Kinder ja im Alter von meist 1 bis 6 Jahren, dieses Entschuldigen und Hand geben kommt sehr mechanisch und auch ja auf Anleitung, aber das Gefühl dazu ist ja gar nicht da. Und die Wirkung, muss man ehrlich gesagt sagen, ist ja auch nicht lang anhaltend. Das ist ja so ein bisschen, als wenn wir in der Partnerschaft sagen würden, so jetzt ist auch mal gut, jetzt küssen wir uns und jetzt ist in Ordnung. Das hat ja keinen Effekt.
Die brauchen sich meist auch nicht die Hand geben, weil in den nächsten 3 Minuten spielen die auch wieder gut miteinander.
Genau, aber das war immer so, ne, so symbolisch für die Lehrerin immer so, von wegen so, vielleicht so ein bisschen sportlermäßig, Shake Hands und so. Aber das habe ich manchmal so als negativ empfunden. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, so Kompromisse finden.
Ich glaube, das steckt bei vielen, auch bei Streitigkeiten, bei Gefühlen wie Wut, Ärger, Angst, Traurigkeit, also Weinen und so weiter. Da war, glaube ich, bei uns viel dieses Gefühl durch die Eltern und Großeltern, der Streitkonflikt soll einfach schnellstmöglich stoppen. Ob die Lösung des Ganzen wirklich zufriedenstellend für alle Seiten ist oder ob dann wirklich das Fundament stabil geblieben ist oder man es wieder stabilisiert, das war nachrangig irgendwie, ne?
Und dann weiß ich noch der Spruch, wenn ich im Gefühl hatte als Kind, eigentlich ist der Kompromiss, den wir gerade geschlossen haben, gar nicht so stimmig für mich, dann wurde mal gerne nachgeschoben, naja, der Klügere gibt ja nach. Und das war dann nochmal so, wo wir als Mädchen dann ja auch mir gesagt, naja, gut, ne? dann bin ich ja die Klügere. Aber im Gefühl war ich nicht die Klügere, sondern mein Gefühl war das nicht quitt.
Na guck mal, da müssen drei Sachen Richtung Kompromisse finden. Ne? Was viele haben, ist sich in der Mitte treffen. Der Klügere gibt nach. Und ich habe zum Beispiel noch das Thema mit drin, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte.
Ah ja, das kenne ich auch, den Spruch, ja.
Dann streiten sich zwei und anstatt für die eine Lösung und einen Kompromiss zu finden, wird denen quasi das Spielzeug weggenommen und jemand anders darf damit spielen.
Ja.
Also das heißt, so ganz, ganz komische Ansätze, um Lösungen und Kompromisse zu finden, die alle eher nicht in Richtung Stimmigkeit führen, sondern eher in Richtung ein fauler Kompromiss. Einer oder alle fühlen sich schlecht.
Und bei dem, der Klügere gibt nach, ist es ja irgendwie so ein bisschen so eine Vertröstung von wegen, auch wenn mein Gefühl jetzt nicht gut ist, ich bin ja der Klügere und kann mich so ein bisschen im Gefühl erheben über die andere Person. Aber auch gerade das ja in einer Partnerschaft, wenn man das jetzt mal auf eine Partnerschaft überträgt, ja sehr schwierig ist. Also augenhöhemäßig ist das ja schwierig zu sagen, ja okay, ich habe dir jetzt nachgegeben, weil ich bin ja die Klügere. Na, du kannst das ja sowieso, mit dir kann man Konflikte nicht anders klären. Ich bin ja die Klügere, also gebe ich nach, ist schon in Ordnung, ich kann das verkraften.
Ja, ist also irgendwie überhaupt nicht stimmig, ne? Automatisch heißt das, dass derjenige, der bekommt, was jetzt beide wollten, das ist der Dumme.
Ja, genau. Ja,
also diese ganze Zusammenhänge, das passt alles irgendwie nicht.
Aber es war ja damals einfach die Sprüche, die man in unserer Generation häufig einfach mitbekommen hat, ne? Die normal waren, da hat keiner sich drüber aufgeregt oder es war nicht komisch, das war einfach so.
Man müsste alles einfach ein bisschen wandeln, so, ne? Sich, anstatt sich in der Mitte zu treffen, geht es darum, überhaupt zu sagen, hey, bevor wir uns darüber streiten, lass uns doch eine Lösung finden, die für beide stimmig ist. Die kann in der Mitte liegen, die kann aber auch ganz woanders liegen. Das weiß man eben noch nicht. Ne? Aber es geht eigentlich darum, dass man erstmal bereit ist, überhaupt mal wertschätzend zu verhandeln und zu schauen, wie können wir Stimmigkeit erzeugen.
Deswegen finde ich auch immer ganz schön, wenn ich das sehe, was das ich, dass wir zu Hause einen Konflikt haben mit unserem Sohn. Und wenn ich merke, er geht in so eine Blockade rein und bewegt sich gar nicht mehr, was Richtung Kompromiss oder Blickwinkel ändern, dass du dann immer gerne betonst, dass wir nicht gegen ihn sind, sondern dass wir für ihn sind, dass wir ein Team sind und dass wir zusammen für alle eine stimmige Lösung finden wollen und dass nicht im Gefühl entsteht, okay, wir sind jetzt irgendwie Feinde und versuchen dich jetzt zu überzeugen.
Ja, das kommt ja so aus diesem Eltern-Kinder-Thema und Führung und Verantwortung. Verantwortung zum Beispiel für seine Gesundheit. Und natürlich fühlt er uns als Eltern in diesem Augenblick für das, was er jetzt gerade möchte, als Gegner, weil dieser aktuelle Wunsch so groß ist und nicht sehen kann, welche langfristigen Auswirkungen das hat. Und ihn da wieder zurückzuholen und zu sehen, hey, das geht nicht darum, dass wir einfach nur dir was wahllos verbieten wollen, sondern es geht darum, dass wir eine andere Lösung finden müssen zusammen, die aber nicht negativ sich auf deine Gesundheit langfristig auswirkt, zum Beispiel. Und dann dieses Thema Verantwortung für Gesundheit hervorzuheben. Also im Grunde immer dieses Thema Herz und Schwert in Einklang bringen. Schwertseite, ich setze eine Grenze. Herzseite, aber eigentlich, weil ich dich liebe und dir Gutes möchte. Aber die Grenze fühlt sich natürlich in dem Moment für ihn trotzdem doof an. Dann haben wir noch den zweiten Punkt, der Klügere gibt nach. Das müsste man eigentlich wandeln in derjenige, der mehr Denkgefühl gerade noch zur Verfügung hat. Also der noch mehr Kapazitäten gerade im Kopf zur Verfügung hat. Der andere, der schon vielleicht weiter tiefer in seiner Wut, in seinen Basisgefühlen drinsteckt und das nicht mehr sehen kann, dass wir aus dem Modus gerade rauskommen sollten. Das heißt, der noch mehr Denkkapazitäten gerade zur Verfügung hat, in diesem Augenblick, der sagt, hey, wir haben die wertschätzende Haltung verlassen. Wir sind gerade in so einem verletzenden Modus. Lass uns mal gucken, wann war es gut. Lass uns mal im Gespräch ein paar Minuten zurückgehen, das einmal klären, dass wir wieder zurückfinden in die wertschätzende Haltung und dann wieder richtig gut weiterverhandeln können. Und das wäre, würde ich eher dahin wandeln, so der Klügere gibt nach.
Das ist natürlich immer wirklich schwierig, auch bei Themen, die immer wiederkehrend sind. Darüber hatten wir ja in der letzten Folge auch gesprochen, dass es schwierig ist, sich bei Themen, die immer wieder Monate, Wochen, manchmal Jahre eine Verletzung machen, da eine wertschätzende Haltung einzunehmen im Gespräch, sondern dass da die Fronten manchmal so verhärtet sind, dass man gar nicht mehr sprechen möchte oder sprechen kann und dann so verzweifelt ist, dass man denkt, dieses Thema könnte uns komplett auseinandertreiben. Also dass man eher weit weg ist von einem Kompromiss, sondern eher Richtung Trennung schon schaut, wenn man sagt, ich kann mir schon fast gar nicht mehr vorstellen, dass wir da überhaupt uns annähern können.
Ja, weil das meistens bei kleinen wie bei großen Themen dann schon schiefgelaufen ist und dadurch dann immer mehr ein Ich-Du-Gefühl und eben dieses Gegnergefühl, was du auch eben beschrieben hast, entsteht anstelle von ein Wir-Gefühl. Wir können gemeinsam gut kommunizieren, gute Lösungen finden. Immer mehr Themen werden ausgespart. Ne? Da würde mich mal interessieren, ob da jemand bei den Zuhörern, Zuschauern schon mal so eine Themen hatte. Also habt ihr schon mal Themen gehabt in der Beziehung, die ihr gar nicht mehr nennen könntet? Wenn ja, welche? Auch spannend fände ich die Frage, was habt ihr denn über Kompromisse so gelernt? Habt ihr da konkrete Erinnerungen, ob das euch wirklich irgendwie explizit beigebracht wurde? Denn ich kann mich jetzt nicht bei mir dran erinnern, dass Lehrer oder Eltern sich so richtig mit mir hingesetzt haben und mir so richtig erklärt haben, wie jetzt da ein Kompromiss funktioniert.
Ich kann mich an eine Situation sehr gut aus meiner Kindheit erinnern. Wir hatten damals eine Fahrgemeinschaft, das musste in der Grundschulzeit gewesen sein, im Winter, mit zwei anderen Kindern, die zusammen mit mir in der Spielstraße da gewohnt haben, wo immer ein Elternteil, also muss sagen, eine Mutter früher zur Schule gefahren ist. Und damals gab es einen Kindersitz, der so aufgebaut war, der vorne sitzen durfte. Also zwei Kinder hinten und der eine besondere Kindersitz, keine Ahnung, ob der von drei Müttern zusammengekauft worden ist, weil das dann günstiger ist, der durfte vorne sitzen. Und da gab es immer tierisch Streit drüber, wer in diesem Kindersitz vorne sitzen durfte. Und irgendwann haben die Eltern dann beschlossen, dass immer die Mutter, die fährt, das Kind vorne auf dem Beifahrersitz sitzen darf mit dem besonderen Kindersitz. Und das wurde wirklich exzessiv bis zur letzten Minute ausgereizt, also dass das Kind, was den Tag vorher drin war, noch den Kindersitz auf den Beifahrersitz gepackt hat. Und in dem Moment durfte erst das andere Kind sich auch vorne hinsetzen. Total affig, aber damals war es ja so. Und auf den ersten Blick hört sich das ja nach einem Kompromiss an, nach einer Lösung. Das hat auch so 2, 3, 4 Wochen gut geklappt. Dann war das aber so, dass es nicht mehr ausgeglichen war, wie gefahren worden ist.
Das habe ich auch sofort so im Öko-Check-mäßig als erste Konsequenz im Kopf gehabt. Aber was ist denn, wenn die eine Mutter ein paar Tage mehr übernimmt und dadurch bei den Kindern dieses ausgewogene Gefühl auf einmal verloren geht?
Und dann war das irgendwie so, wir haben den Kompromiss, oder die Eltern haben den Kompromiss geschlossen, für die war das auch okay, weil die hat das nur genervt, dass wir Kinder da so rummeckern jeden Morgen, wer vorne sitzt. Und dann war das so, dass nach ein paar Wochen dann die eine Mutter irgendwie 2 Tage gefahren ist und die andere 1 Tag und die andere auch 2 Tage und das Kind, was halt nur einmal vorne sitzen durfte, fühlte sich natürlich total benachteiligt, weil es ja gar keine Chance hatte, länger vorne zu sitzen. Und da wurde, ehrlich gesagt, dann drüber hinweggegangen.
Ja, und das ist doch genau das, was ich meinte, dass unsere Eltern, Großeltern dazu neigten, einfach nur eine schnelle Lösung zu finden, damit unser Gefühl aufhört, damit wir nicht nerven, damit so die Belastung rausgeht, aber gar nicht so geguckt haben, was dann echte Stimmigkeit darin bedeutet. Und dann geht's ja schon los, dass, wenn man sowas startet, kann das ja sein, dass eines, zwei oder alle drei Kinder schon mit einem Mangelgefühl starten und sagen, ja, das machen wir ab jetzt, aber die letzten Monate sind ja gar nicht fair gelaufen. Ich durfte so gut wie nie vorne sitzen.
Ja, eigentlich müsste ich jetzt 2 Wochen vorne sitzen.
Genau, also eigentlich brauche ich erstmal einen Ausgleich für diese Zeit, bevor ich mich auf diesen neuen Kompromiss und den Versuch richtig einlassen kann. Und wenn dann dieses Kind, was eh schon so ein Mangelgefühl der Vergangenheit mit da reinbringt, dann das Kind ist, wo die Mutter 2 Wochen lang nicht fährt.
Genau. Ja,
und dann 2 Wochen, dann ist das Thema schnell erledigt.
Und das
erledigt.
War halt schwierig. Also ich war nicht das Kind, was nur einmal die Woche gefahren worden ist, aber das war halt schwierig, weil unterschwellig war das Thema dann ja wieder offen. Und ich hatte als Kind schon Mitleid mit dem Kind, was nur einmal vorne sitzen durfte, war aber auch sehr froh, dass ich es nicht war, ne, weil ich war so ein Mangelgefühl. Ich war froh, ich habe wenigstens meine 2 Mal, wo ich vorne sitzen darf. Und dann haben immer manche Mütter dann aber so unterschwellig immer versucht, von wegen so, na, aber guck mal, der arme Junge, der darf nur einmal die Woche. Kannst du den nicht heute Vormittag doch vielleicht einmal fahren lassen? So, und dann letztendlich fing dann dieser ganze Kompromiss wieder an, weich zu werden, weil ja keine Eltern sich untereinander abgesprochen haben, wer nochmal eine Sonderregelung gemacht hat. Und das war eigentlich dann wieder das Thema, aber nur so manipulativ unterschwellig.
Ja, und so sehen wir halt, wie ein fauler Kompromiss dann aussieht und dass der dann manchmal eine oberflächliche Lösung anbietet, aber in der Tiefe keine echte Lösung und dass die Risse im Fundament sich dadurch nicht verändert haben, aber auch sich häufig dann nicht richtig lösen. Und was ist aber das Ergebnis dann, wenn man im Auto sitzt? Einer sitzt vorne und freut sich zwar, die anderen sitzen hinten und denken so ein Scheiß, ne, sind wütend auf den und als Kind kannst du das noch einigermaßen trotzdem genießen, dass du vorne sitzt. Aber als Erwachsener mit dem Bewusstsein und so weiter, was das dann systemisch auch macht, sitzt du vorne und fühlst und merkst, oh, die hinten, die sind wütend und die wollen gleich nicht mit mir spielen oder
genau,
mit mir
was
machen.
Genau, weil dann passt halt nicht, der Klügere gibt nach, ja. Weil deine Emotionen, ja, wenn du denn da sitzt, trotzdem sind, oh, ich wollte das aber gar nicht. Ich wollte ja vorne sitzen. Und das ist sehr häufig auch in einer Paarbeziehung so, wenn wir einen faulen Kompromiss eingehen. Es ist ja nicht so in dem Moment, in dem wir sagen, okay, ich bin jetzt einen Kompromiss eingegangen, er ist okay so, dass das wirklich okay ist. Sondern wir sind ja als Menschen so aufgebaut, dass wir bewusst und unbewusst schon unsere Rechnung schreiben und beim nächsten Mal gucken, dass wir zum Vorteil kommen und wir das ungute Gefühl mitnehmen. Also typischerweise sowas wie, wenn ein Paar sich streitet, kurz bevor sie irgendwo hinfahren. Sind mit Freunden abends verabredet, Babysitter ist organisiert, da sind gewisse Erwartungen an den Abend. Und dann kommt es zu Streitigkeit kurz bevor man losfährt. Die Kinder sind quakig und sagen, oh, wann kommt die wieder? Und nee, und ich will das nicht und was auch immer. Und dann geht man einen Kompromiss ein, sagt man, ja, okay, dann machen wir das so und so. Und dann sitzt man im Auto und die Stimmung ist so komplett auf dem Nullpunkt, weil man sich erstmal so resetten muss. Und dann ist es ja nicht, dass man denn den Kompromiss, den man gerade sozusagen eingegangen ist, einfach so sagt, ja gut, ist jetzt in Ordnung. Sondern man, es schwingt ja was mit, wenn es nicht stimmig ist. Und dann sitzt man da und denkt so, ne, super, jetzt haben wir schon Babysitter, jetzt sitzen wir im Auto. Ich habe mich so gefreut auf diesen Abend, was Leckeres zu essen. Und es sollte doch irgendwie, ist ja auch mal ein Lebensmoment, man kommt mal raus. Und es fühlt sich nicht so an, wie sich's anfühlen sollte. Und wieder habe ich nachgegeben. Nur zur Harmonie oder zum Wohle aller. Das ist schwierig.
Da kommt dann, finde ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt zum Tragen. Denn nur für die Harmonie und zum Wohle aller, das funktioniert aber im Regelfall so nicht. Ich bringe immer das Beispiel mit dem Restaurant. So, wir beide überlegen, wohin gehen wir essen. Ich sag Grieche, du sagst Italiener. So, jetzt versuchen wir einen Kompromiss zu finden und das geht nicht so gut und man merkt, die Stimmung wird schlechter, immer mehr Anspannung zwischen uns und wir merken, oh, das geht auch langsam in eine Richtung, wo dieses ganze Projekt Essen gehen gefährdet werden könnte, dass irgendwann gleich die Stimmung so kippt, dass einer von beiden sagt, ich bin jetzt ganz raus. Was passiert? Einer von beiden, der Klügere, gibt nach und sagt, ja, dann lass uns zum Italiener gehen. Und innerlich ist es aber unstimmig.
Ja, und
will weiterhin zum Griechen.
Genau, und das ist so geil, dass du das gerade sagst, weil ich hatte gerade vor ein paar Wochen, so flach wie es ja so ein Beispiel mal ist, wirklich das im Coaching, und da hat die Frau, es war nämlich eine Verletzung, der Mann saß im Restaurant und wollte da nicht hin, wo sie waren, hat die Karte aufgemacht, hat reingeguckt, die Frau wusste sofort, was sie wollte, weil sie wollte ja auch dahin. Und er guckte dann sehr interessiert und lange in die Karte und sagte sie, na Schatz, findest du nichts? Oder weißt du schon, was du nimmst? Und er hat dann, ja.
Und das ist ja genau der Punkt. Jetzt sitzen wir beide in unserem Beispiel beim Italiener. Du wolltest dahin, ich nicht. Ich habe jetzt nachgegeben und jetzt bist du da voller Freude, ne, und denkst so, oh cool, ne, Karte und so weiter. Habe ich Lust drauf? Ja, und ich finde nichts. Dann kommt der Kellner so spät, ich musste schon eine Viertelstunde warten. Na, dann ist dies nicht vorweggebracht worden. Dann habe ich eine Cola Zero bestellt, kriege ich aber eine Cola geliefert. Na, das heißt, jeder Makel, der irgendwie da ist, springt mir sofort immer wieder voll ins Auge und zeigt mir, unstimmiger Kompromiss, du wolltest das nicht. Scheiß Entscheidung, du willst hier nicht sein. Qualität ist schlecht, Essen schmeckt nicht. Unser Gespräch wird immer schlechter. Ne, wir kommen immer mehr auf diese negativen Aspekte zu sprechen. Dann sagst du vielleicht irgendwann, ja Mensch Florian, was ist denn los? Du hast doch zugestimmt, zum Italiener zu gehen. Jetzt machst du ja alles schlecht. Der Abend läuft doch nicht
genau,
schön so.
Denn so etwas wie, du hast dem Abend gar keine Chance gegeben. Ne? Seitdem wir hier sitzen, ist es doch schon nicht gut. Das sehe ich dir doch an.
Das heißt, was ist das Fazit? Wenn wir jetzt davon ausgehen, der Klügere gibt nach, wenn wir das nehmen würden, also einer von beiden lässt sich auf einen faulen Kompromiss ein, um den Streit gerade zu beenden, dann wird aber das, was daraus folgt, für beide eine Lose-Lose-Situation. Für beide wird es nicht gut werden. Das heißt, auch derjenige, der dann seinen Willen bekommt, auch der wird keinen Spaß haben.
Beide sind Verlierer.
Beide sind Verlierer.
So ein bisschen finde ich, jetzt machen wir ganz kurz einen Switch, so wie wenn ich sage, ich verzeihe dir etwas, aber bin nachtragend. Also dann ist es halt auch schwierig, wenn ich etwas verzeihen möchte oder verzeihe, aber gleichzeitig dir im nächsten Streit immer wieder einen Vorwurf mache. Weil dann widerspreche ich dem und kann auch gar nicht dieses neue Gefühl, für das wir ja irgendwie so eine Verbindung schaffen wollten, halten.
Du hast das Verzeihen im Kopf gemacht, aber nicht im Gefühl.
Genau. Ne, und so ist es ja beim Kompromiss auch. Ich habe dann den Kompromiss im Kopf gemacht, weil ich aus der Situation rausgehen will, aber ich habe es nicht gefühlt und gehe da halt mit hin. Das sagen ja auch ganz viele Menschen in einer Partnerschaft, dass wenn sie faule Kompromisse eingehen und immer wieder Streitigkeiten haben zu bestimmten Themen und es gibt da keine Lösung, dass das so viel Energie kostet, weil das Thema nicht beendet ist, weil es ein fauler Kompromiss ist oder weil man da nicht wirklich weiterkommt oder dass es ja richtig die Distanz immer weiter bringt, dass man sagt, ja, aber was verbindet uns denn noch, wenn wir da keine Verbindung drin haben?
Jetzt haben wir so kleine Alltagsbeispiele für die Kompromisse genommen. Das erleben wir natürlich auch in ganz anderen Dimensionen.
Ja.
Also wo es natürlich wirklich herausfordernd wird, sind nachher Kompromisse beim Thema Wohnort, Hauskauf, Kinder bekommen, heiraten. Also da sind durchaus auch Paare bei uns, die in diesen großen Fragen faule Kompromisse eingegangen
Umzug.
Sind.
Umzug. Haben wir auch gar nicht selten aufgrund des Jobs.
Genau, das ist die gerade Wohnort, ja. So, ne? Genau, Umzüge.
Ne, dass mal jemand sagt, ja, es war vom Denkgefühl die richtige Entscheidung. Du hattest Argumente, aber es fühlte sich eigentlich nicht gut an. Ich habe denen zugestimmt, aber ich habe das nicht gefühlt.
Ja, dann ist immer so ein dir zuliebe habe ich aufgegeben Gefühl da drin. Und das macht es dann, dass das geht manchmal eine Zeit lang gut.
Mhm. Ja,
solange das Fundament noch passt und so der Austausch okay ist und man an einem Strang zieht. Aber wenn das kippt, dann wird es schwierig. Und dann kommt auch irgendwann, dass man das dem anderen dann auch immer wieder zur Last legt. Dann wird das so ein Dauerbrenner. Hey, du musst mehr Gas geben. Du musst dich mehr bemühen. Deinetwegen habe ich XY aufgegeben. Ne? Und das ist etwas, was wir vermeiden wollen. Wenn ihr das Gefühl habt, dass wir gerade über euch sprechen und ihr habt einige faule Kompromisse in eurer Beziehung und euch fällt das sehr schwer, an den Punkt zurückzugehen, wann war es mal gut, das aufzuarbeiten und in der Gegenwart ja neue, stimmige Kompromisse für euch zu schließen. Ihr geratet immer wieder in die gleichen Spiralen und Streitigkeiten hinein. Dann meldet euch sehr gerne bei uns für das telefonische Erstgespräch und wir schauen dann gemeinsam, wie der Weg aussehen kann und wie wir euch am besten unterstützen können. Also die Basis, um mal zu beginnen, ist überhaupt mal eine ehrliche, ja, sag mal, Reflexion erstmal und dann auch Kommunikation über die wahren Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen, die man hat. Wir sprechen viel zu häufig über die Positionen, die man dann vertritt und dann geht es um Meinungen und Recht haben. Aber es ist viel angenehmer, wenn man über die wirklichen Hintergründe, also die echten Wünsche und Beweggründe spricht. Zum Beispiel, nehmen wir wieder das kleine Thema Italiener-Grieche, könnte man überlegen, was ist dein Bedürfnis, deine Idee dahinter? Vielleicht hast du ja einen besonderen Gedanken. Und dann sagst du vielleicht, ja, da gibt es gerade eine Aktionswoche. In dieser Woche gibt es dort Pizza XY mit einem besonderen Belag und das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Ah, okay, das ist das Bedürfnis, warum dir das für diese Woche so wichtig ist. Ja, das ist das, was dahinter steckt.
Ja, weil es schützt natürlich auch vor Interpretation. Weil sonst hat man natürlich schnell die Interpretation, das schlägst du ja nur vor, weil. Ne? Du möchtest nicht, dass ich beim Griechen so viel Ouzo trinke oder du möchtest das nicht, weil, keine Ahnung was, ne? Also wir sind ja sehr schnell bei Interpretation, dass wir denken ja, gerade in einer langjährigen Partnerschaft, ich kenne dich ja, ich weiß ja genau.
Manchmal auch einfach so eine Pauschalisierung. Alles, was ich vorschläge, bist du immer erstmal dagegen.
Genau.
Ne? Also manchmal auch so ganz, ganz pauschal.
Der zweite Punkt ist, dass man erstmal auch den faulen Kompromiss mal anerkennt und hinterfragt, also zu überlegen, welche Kompromisse sind wir denn in der Vergangenheit erstmal eingegangen und ja, wo hat sich herausgestellt, dass einer von uns unzufrieden zurückgeblieben ist? Also das Gefühl hat, ich bin ja als Verlierer rausgegangen. Gab es so etwas? Also was für ein Muster haben wir denn bei unseren Kompromissen, die wir bisher geschlossen haben? Das ist immer super interessant, auch im Coaching zu sehen, dass sich das häufig wiederholt, dass man sagt, ah, okay, und da bin ich in einen unstimmigen Kompromiss eingegangen und da auch und ganz häufig auch die andere Seite sagt so, okay, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre für dich in Ordnung gewesen. Ich habe dich doch da und da nochmal gefragt. Und sich da ein Muster aufgebaut hat, wo man ja manchmal gar nicht so klar drauf geschaut hat und sagt, okay, das ist doch schon häufiger passiert. Und wir haben da Positionen eingenommen, die so eine gewisse Eigendynamik entwickelt haben.
Ja, entweder ein Muster oder dass einfach diese Vorverletzungen und Erfahrungen in den aktuellen Kompromiss einfließen. Also nehmen wir wieder das Restaurantbeispiel. Du sagst, Italiener, besondere Aktionswoche. Also das heißt, ich bekomme jetzt dein Bedürfnis mit und das kann ich auch sogar sehen. Und ich habe eigentlich gar keinen besonderen Wunsch beim Griechen gerade. Das ist mir nur eingefallen. Aber ich kann anerkennen, dass das eigentlich ein legitimer Grund ist und ich hätte auch Bock, das auszuprobieren sogar. Jetzt kann es passieren, dass aber mit der Vorerfahrung, dass ich die letzten drei Kompromisse, die wir finden wollten, immer zurückstecken musste, ne, und irgendwie deins bevorzugt, oder wir haben irgendwie sind wir auf deins gekommen und haben deins gemacht, dann kann es eben wieder, du hast das in der letzten Folge, glaube ich, genannt, was oder was in dieser, ne, aus Prinzip.
Ja, in der letzten Folge, genau.
Genau, dieses Aus-Prinzip-Thema, ne, und dann kommt so, ja, aber trotzdem nicht.
Ja.
Ich will zum Griechen. Und dann ist so dieses, ich will unbedingt, dass wir jetzt, wenn der Kompromiss schon ein Fauler sein muss, wir den in meine Richtung drehen. Jetzt musst du spüren, wie doof das ist, einen faulen Kompromiss eingehen zu müssen.
Genau, und das macht ja kein Mensch aus Böswilligkeit, sondern aus der Verletzung heraus. Das ist nochmal ganz wichtig so zu sehen, weil man denkt ja immer so, oh, ist das, was ist das für ein Mensch, der sowas sagt? Ne? Das ist aus einer tiefen Verletzung heraus, dass man sagt, ich weiß mir nicht anders zu helfen, aber ich muss das jetzt so sagen, weil ich muss mich jetzt nach vorne stellen.
Das ist jetzt ja auch von mir so genannt, ne?
Ja, genau.
Also ne, die letzten drei Male.
Ja,
und jetzt
das
nicht.
Ist ja
also,
manchmal aber auch so, ne?
So sprechen das ja, genau. Manchmal wird es so ausgesprochen, ja. Aber häufig ist das ja ein unerklärliches Gefühl von so einem Druck, so heute bin ich mal dran.
Genau, ja. Vielleicht auch nochmal durch ein bisschen Außeneinflüsse, das ist ja auch mal gerne, ne, dass so ein Kumpel gesagt hat, na, geht ihr wieder zum Italiener, hast ja nichts zu sagen zu Hause, ne? Dann ist es natürlich so noch mehr angestachelt und denkt so, nee, heute Abend gehen wir zum Griechen, wirst du mal sehen. Ich setze mich dann durch.
Ja, das heißt, wir nutzen hier die System-Empowering-Methode, um dann wirklich zurückzugehen an den Punkt, wann war es mal gut, um dort einmal gemeinsam die ja zurückgebliebenen Gefühle, die verdrängt worden sind, die Risse im Fundament zu diesem Thema zu lösen, sodass beide in ein Gefühl kommen, jetzt gerade ist es wieder gut und wir können mit einer ganz anderen Freiheit und Kreativität, die dadurch entsteht, in die Kompromissfindung gehen. Und das würde jetzt beim Thema bei uns bedeuten, dass natürlich erstmal Kompromisse allgemein natürlich eine Rolle spielen, weil das häufig innerlich vermischt wird. Aber man könnte jetzt zum Beispiel auch ganz gezielt mal auf das Thema Restaurantauswahl gehen. Es wäre aber typisch, dass da auch Dinge reingemischt werden wie Urlaubsauswahl und andere Dinge, wo man einfach gemeinsam vielleicht was wählt. Und das ist super wichtig, denn wenn wir jetzt dazu kommen, wie man echte Kompromisse schließt, dann sehen wir, dass das eigentlich ein Kreativprozess ist, in dem man sich begibt. Und für diesen Kreativprozess brauche ich natürlich so ein bisschen innere Freiheit, Lockerheit, Leichtigkeit, um da so reinzugehen. Wenn ich innerlich angespannt, unruhig, belastet bin, vielleicht wütend aus vorherigen Kompromissen, dann bin ich nicht kreativ.
Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, diese individuelle kreative Lösung zu finden und wegzukommen von dieser, das hört sich sehr positiv an, aber goldenen Mitte. Weil die Mitte ist halt nicht immer das, was stimmig ist. Und es ist wichtig, wenn man auf die Bedürfnisse schaut, dass man das kombiniert. Weil auch 60-40 kann total stimmig sein. Ganz häufig geht es gar nicht um die Sache, sondern ja immer ums Gefühl.
Und da ist dann wichtig, dass man schon mal häufig wegkommt von mein Weg und dein Weg.
Mhm.
Gerade wenn man erstmal noch völlig frei ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn wir jetzt frei überlegen, wo gehen wir essen, dann könnte es ja auch sein, dass uns erstmal 5 Restaurants einfallen, egal wer sie nennt. Die stehen einfach, egal wer sie genannt hat, du, ich, spielt keine Rolle, die stehen einfach erstmal zur Diskussion und zur Auswahl. Und dann fühlt jeder in sich hinein, wo das stimmigste Gefühl ist und dann findet man einen Kompromiss und dann ist völlig egal, wer das genannt hat. Das ist so, wenn es freier ist. In unserem Beispiel könnte ja auch eine Lösung sein, zu sagen, kann ich sehen, ne, dass da jetzt eine Special-Woche für dich ist. Habe ich auch Bock drauf. Lass uns doch Folgendes machen. Wir gehen heute zum Italiener und in 2 Wochen dann gehen wir zum Griechen. Wollen wir das so festlegen? Und dann ist das quasi für heute 100% deins und dann in 2 Wochen 100% meins. Aber in Summe wird es dadurch stimmig, dass wir darüber gesprochen haben und uns einig sind und sagen, ja, lass uns das so machen.
Und da ist, glaube ich, der erste Schritt halt so wichtig, ne? Dieses Bedürfnis dahinter sehen können. Musste ich so ein bisschen jetzt, da fällt mir gerade ein, wir haben jetzt auch gerade einen Kompromiss, den wir empfinden sind, was unsere Urlaubswahl geht für die Osterferien. Da ging es aus gesundheitlichen Gründen, das Ziel, was wir gebucht haben, geht jetzt nicht mehr. Und wir mussten sozusagen dann jetzt wieder zusammen auch eine Form von Kompromiss finden, zu sagen, okay, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig, was ist dein Bedürfnis, was ist mein Bedürfnis, komplett nochmal ins Brainstorming neu einzusteigen und da dann etwas Gutes zu finden. Und das ist, finde ich, immer das Wichtige, dass man das Bedürfnis dahinter sieht und dass man sich frei macht von, man zählt ab oder es müsste jetzt irgendwie sein, sondern ja, zu schauen, was ist denn für beide ein stimmiger Weg und was steckt dahinter?
Und dieses Abzählen, ne, dieses Aufrechnen, das ist ja Systemgesetz 3, ne? Ausgleich von Geben und Nehmen. Das findet häufig dann statt, wenn Systemgesetz 1 und 2 verletzt worden sind. Also Zugehörigkeit, kein Ausschluss und Anerkennung, Wertschätzung, Respekt. Das heißt, wenn ich dein Bedürfnis sehe und dem dann Vorrang geben kann, dann wäre es im Gegenzug gut, wenn das auf ein bisschen Anerkennung, Wertschätzung stößt.
Ja.
Also das reicht und sagen, hey, cool, vielen Dank. Na, dann freue ich mich auf die Special-Woche oder ja, super, dass wir das heute machen können. Also irgendeine Form von Wertschätzung, Anerkennung, ob das eine kleine Umarmung ist oder was auch immer. Ne, irgendwas, was anerkennt, ah, okay, der ist jetzt dann auf mich zugekommen, der konnte mein Bedürfnis sehen und dem Vorrang geben. Das ist stimmig für ihn und in 2 Wochen machen wir es andersrum. Und das ist eben dann so ein wichtiger Punkt, dieses stimmig, unstimmig nochmal. Da muss erstmal jeder für sich selber natürlich auch einen guten Draht zu seinem inneren Kompass haben. Denn ein stimmiger Kompromiss heißt, das für mich stimmig und für dich stimmig. Und ich muss auch darüber reflektieren können und kommunizieren können, wenn es unstimmig ist. Und dann ist nämlich die Kompromissfrage, die man sich immer stellen kann, darauf läuft es hinaus, was können wir beide tun, lernen, verändern, damit es für uns beide stimmig wird. Das ist die einleitende Kompromissfrage.
Und das ist manchmal gar nicht so leicht, als Paar, wenn man kein stabiles Fundament hat, das zu finden. Und das ist häufig auch ein Grund, warum sich viele Paare bei uns melden, zu sagen, ich brauche oder wir brauchen jemanden dritten, neutralen, der uns durch diesen Prozess mal ein bisschen leitet, der uns diesen Rahmen gibt, weil wir sonst nicht bei diesem Thema vorankommen. Ich hatte gerade gestern ein Paar jetzt ziemlich im Abschluss, da habe ich mich auch sehr doll über eine Bewertung jetzt gefreut, die gesagt haben, oh, wir hatten ein Thema, seit 10 Jahren, darüber sind wir seit 10 Jahren nicht ins Gespräch gekommen. Und der Mann war auch sehr skeptisch, was Paartherapie angeht. Und ich liebe ja skeptische Menschen, weil ich glaube, ich wäre selber auch ein sehr skeptischer Mensch bei sowas. Und das war so eine Befreiung in der letzten Sitzung, dass sie gesagt haben, das ist genau der Punkt. Und das ist so schön, dass wir darüber jetzt sprechen konnten, dass wir da eine Lösung gefunden haben. Weil es auch da, wir gar nicht ins Detail gehen, aber es ging in einem Streit um ein 2, 3 Sätze, die anders formuliert werden jetzt, damit sie keine Verletzungen gemacht werden, ein anderes Gefühl machen. Und das ist so entscheidend. Also von außen betrachtet ist es manchmal so ein Minischritt, aber in der Wirkung so groß. Und das sagte auch, und das dazu habe ich das Gefühl jetzt auch, ich könnte viel mehr Nähe wieder entstehen und Offenheit von meiner Seite und also wie so ein Knoten, der dann platzt dadurch. Aber dieses zusammen darüber ins Gespräch kommen, das war halt nicht möglich.
Und wenn dann ein echter stimmiger Kompromiss im Wir-Gefühl zusammengeschlossen wird, hat das 2 riesige Vorteile für die Beziehung, aber auch fürs eigene Leben. Das erste ist, dass man im Wir-Gefühl in gemeinsamer Verantwortung entschieden hat, das zu tun und es war für beide stimmig. Wird das beim Italiener, wenn wir da wieder sind, wird das scheiße. Dieses Gericht schmeckt total kacke. Das ist, wir beide sitzen da. Dann kann man im besten Fall zusammen drüber lachen, was das doch für eine beschissene Special-Woche ist und kann zusammen sagen, wären wir doch nur lieber zum Griechen gegangen. Aber zusammen, wir beide. Im faulen Kompromiss würde ich dir das vorwerfen und würde sagen, ja, du mit deiner scheiß Special-Woche, ich habe gleich gesagt, Grieche ist besser und so ein Mist hier und so weiter. Jetzt schmeckt das Essen nicht. Und das heißt, sobald das im Wir-Gefühl ist, gemeinsame Verantwortung, können wir zusammen sagen, da haben wir uns falsch entschieden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn es wirklich stimmig ist, zum Zeitpunkt der Entscheidung mit dem Wissen, was man da hatte, wird man es in der Zukunft niemals bereuen. Man blickt zurück und sagt, mit dem Wissen von heute haben wir uns damals für den falschen Weg entschieden. Wir hätten einen anderen Weg gehen sollen, aber es war damals wirklich stimmig. Von daher passt alles. Aber blicken wir zurück und sagen, ja scheiße, hätten wir damals auf unser Bauchgefühl gehört. Hätten wir dieses Haus gekauft, hätten wir das und das gemacht, dann bereut man das. Das heißt, sobald dort ein schlechtes Bauchgefühl ist und man hört nicht drauf oder sobald irgendwie das unstimmig ist und dann können wir es in Zukunft bereuen, ist es für beide stimmig, werden wir in Zukunft zurückblicken und sagen, ja schade, wir hätten auch einen anderen Weg gehen können, aber das war voll stimmig für uns. Das haben wir ja häufig schon auch wir beide gehabt, ne? Ja. Dass wir sagten, mit dem Wissen von heute, hätten wir uns damals schon für da und da für einen anderen Weg entscheiden können. Aber wenn wir zurückblicken und sehen, wo wir damals standen, sagen wir, ja, aber mit dem Wissen von damals und in der Situation, da war Flexibilität viel wichtiger. Und deswegen ist das völlig in Ordnung, dass wir uns so entschieden haben. Hätten wir natürlich damals schon gewusst, wie sich unser Weg entwickeln wird. Ne?
Hätte Fahrradkette, ne? Aber meistens, ich muss gerade dran denken, du sagst es mit dem, welchem Gefühl geht man raus? Ich hatte letztens eine Situation mit meiner Schwester, waren wir meiner Tante zusammen essen in einem Restaurant. Und ich hatte das, glaube ich, rausgesucht und es war nicht so, wie ich mir es gedacht hatte. Und keiner war böse oder so, aber es war nach einer halben Stunde klar, dass es jetzt nicht der Burner ist, so wie wir uns das gedacht haben. Und er hat es eher so was Lustiges im Wir-Gefühl übernommen. Dass man gesagt hat, na, das passt jetzt ja auch zu diesem Abend. Und zu sagen so, ja, nett, wollen wir noch zu McDonald's? Und es ist so, das ist halt diese Verbindung, ne? Also, dass man das Gefühl hat, so, ja, hätte gut werden können, war nicht gut, aber man lässt sich dadurch sein Leben und seinen Abend nicht versauen. Und ich finde, darauf kommt es ja an. Und wenn man jetzt noch mal kurz zu diesem Beispiel mit dem Paar aus dem Coaching überlegt, 10 Jahre Lebenszeit, da wäre jetzt ziemlich viel Leid erspart gewesen. Aber so ist es manchmal, ne? Es muss der Punkt kommen, dass sich das gut anfühlt, einfach dann die Unterstützung sich zu holen.
Wobei man natürlich auch die 10 Jahre sehen muss, dass es wahrscheinlich dauerpräsent war, das Thema. Nicht in den 10 Jahren die ganze Zeit innerlich zu Leid geführt hat. Nein,
natürlich immer phasenweise,
ne? So, aber trotzdem ist es natürlich schade. Das ist ja ein allgemeines Fazit zu Therapien allgemein, aber auch zu Paartherapien, dass wir jetzt in unserer Kultur hier häufig zu lange warten. Wir warten, bis wir richtig krank werden, bis wir zum Arzt gehen. Wir warten, bis wir richtig krasse Krisen in der Beziehung haben, bis wir den Paartherapeuten erwägen. Und man könnte das viel früher machen. Und da erinnere ich das Reel, was du mir letztens geschickt hast,
ja,
wo jemand sagte, wenn ich jetzt in die nächste Beziehung gehe, dann möchte ich mit meiner neuen Partnerin dann direkt in eine Paarberatung starten, dass wir sofort die Weichen stellen und das Fundament so legen, dass wir eine gute Beziehung zusammenführen können.
Ja.
Ja, aber das ist leider selten so, weil wir meistens nur Unterstützung uns holen, wenn es uns schlecht geht. In dem Sinne, wenn ihr merkt, dass das bei euch ein Thema ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, meldet euch sehr gerne bei uns fürs telefonische Erstgespräch, dass wir einmal gemeinsam schauen können, wie wir euch gut unterstützen können auf dem Weg, Kompromisse zu finden, also die ganzen Tools drumherum wirklich mit euch gemeinsam zu erarbeiten und ins Training zu bringen, euch dabei zu begleiten, aber auch in die Vergangenheit zu reisen, die wir faktisch nicht ändern können. Aber die rückblickenden Gefühle, die können wir verändern und das, was euer Fundament ausmacht, das können wir stabilisieren, sodass ihr im Heute und der Zukunft in der Lage seid, stimmige, nachhaltige Kompromisse zu schließen.
Danke fürs Zuhören.
Bis bald.